Corecast.
Der Corecast.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Corecast-Folge in 2020. Keine Angst, wir machen natürlich weiter. Es ist nicht die letzte Corecast-Folge aller Zeiten, hoffen wir jedenfalls. Aber wir haben die Zielgerade jetzt dann doch auch vor Augen und gerade bei dir, glaube ich, du hast es besonders gespürt dieses Jahr, nicht wahr, Sebastian?
Naja, jetzt vor allen Dingen am Schluss erstmal Hallo zu Hause an den Podcast-Empfangsgeräten. Ich war ja hier mit diesem Weihnachtsmännerchor beschäftigt und das war intensives Projektmanagement jetzt am Schluss und alle zusammenzukriegen und natürlich die Teilnehmer zu informieren, die Homepage, den Videoproduzenten, den Tonmeister und hast du nicht gesehen, dass alle Einsendungen kommen. Und jetzt sind wir langsam auf der Zielgeraden. Wir nehmen auf heute am Mittwoch, dem 16. Ihr werdet uns natürlich erst am Sonntag hören können und wir wollen veröffentlichen am Donnerstag, dem 17. mit dem Weihnachtsmännerchor. Das ist nämlich in diesem leider untergegangenen Beethoven-Jahr 2020 noch ein ganz geschichtsträchtiges Datum. Hier ist Beethoven nämlich getauft worden, wurde das erste Mal urkundlich erwähnt. Deswegen gibt es gar kein besseres Datum und jetzt haben wir die Veröffentlichung quasi ein paar Tage vorgezogen. Das ist ja alles sehr kurzfristig und mit der heißen Nadel gestrickt, aber umso schöner wird es werden.
Wir haben dieses Jahr keine Top-Listen oder Nachrufe für euch vorbereitet, um, wie das vielleicht sonst so in Jahresrückblicken üblich ist, vielleicht wird das eines Tages mal in einem weniger aufgeregten Jahr hier in diesem Podcast stattfinden. Wir wollen ein paar Themenblöcke in diesem Jahr bearbeiten. Fangen wir doch mal an mit dem Musikverbot, was im ersten Drittel auf uns zukam.
Ja, Musikverbot, da fällt mir nur Freitag der 13. ein. Da ging es los, da habe ich den persönlichen Absagenhagel erlebt. Da wurde das Deutsche Chorfest abgesagt. Das hatten wir, glaube ich, hier schon mal verarbeitet. Und dann begann erstmal eine ganz aufregende Zeit, weil niemand wusste von nichts, aber alle wussten, es ist gefährlich.
Ja, das war so das langsame Zurückschwimmen, ne? Also man hat so richtig das Gefühl gehabt, wir schaffen uns so langsam zurück. Es gab die ersten wissenschaftlichen Studien, die auf der Bildfläche erschienen, die ganzen wirklich interessanten und lobenswerten Konzepte, die erarbeitet wurden für digitale Proben, für Online-Auftritte.
Machen wir uns mal nichts vor, du hast eben schön das Stichwort gesagt, zurückschwimmen. Der erste Lockdown hat lange nicht so wehgetan wie der zweite, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da waren alle noch überrascht und alle waren unwissend und dann haben wir uns ja auch über den Sommer wieder zurückgekämpft, also haben im wahrsten Sinne des Wortes die Hygienekonzepte gezogen und haben sie versucht, dem Virus um die Ohren zu hauen und es waren auch beglückende Wochen und Monate im Sommer, das kann man schon sagen, ja.
Es ist jetzt tatsächlich, tut es umso mehr weh, wenn man jetzt Interviews mit Herrn Drosten sieht, der im April vorausgesagt hat, dass genau das passieren wird, wenn wir uns nicht mehr vorbereiten, dass wir quasi in einen zweiten Lockdown müssen und dass dann die Bevölkerung noch nicht gut genug vorbereitet ist. Wir waren zwar, würde ich argumentieren, mit der Chorbranche sehr, sehr gut vorbereitet und haben Konzepte ausgearbeitet, aber genau was du gesagt hast, der zweite Lockdown hat wirklich mehr weh getan. Ich finde, das hat auch irgendwie gerade dieser Rückschritt wieder zurück in die Online-Proben oder wieder weg von der Präsenzprobe hat einigen Vereinen sehr weh getan und ich glaube, es gab da auch so eine gewisse Fatigue, ja, also eine gewisse Müdigkeit, eine Lähmung. Ich kenne einige Vereine, die eben nicht mehr den Schritt in die Online-Proben zurückgemacht haben, sondern die sich dann auch wirklich Stück für Stück für die Pause entschieden haben.
Ja, das ist ganz verrückt. Aber das ist doch spannend. Lass uns doch mal so ein paar Themenpunkte tatsächlich so mit dem ersten und dem zweiten Lockdown vergleichen bzw. gegenüberstellen. Wenn man dann diesen schönen Sommer mal ausklammert, also da müssen wir schon drüber reden. Ich habe da wunderschön in der Natur im Wald an Grillhütten geprobt, ganz pragmatisch auf Schulhöfen etc. in Feldwald und Wiese. Das ist hier natürlich bei uns in der Gegend auch sehr dankbar und wunderschön. Aber da, wo es im ersten Lockdown tatsächlich noch nicht so geklemmt hat. Da hat man neue Techniken gelernt. Das war aufregend. Man musste sich Zoom installieren und dann musste man verstehen, wie kann man jetzt sein Mikrofon stumm schalten, dass wir effektiv sind. Und jetzt im zweiten Lockdown haben wir so einen gegenteiligen Trend, finde ich.
Ich denke auch, also gerade im ersten Lockdown, das war so das Typische, was in allen Vereinen sicherlich, also hoffentlich als positive Erinnerung hängen bleibt, dass man sich eben irgendwie damit arrangiert hat. Das sind diese typischen Erinnerungen, wie dann doch der eine noch in die Probe dazu kam, wie man an, du sagst schon, der Grillhütte dann die Probe regelmäßig gemacht hat. Aber ja, also gerade, man merkt es jetzt, es gibt dann viele Vereine, die treffen sich dann nur noch zum Zoom-Biertisch oder zur Gesprächsrunde, aber wirklich zurück in die Probe, da hapert es dann bei einigen dann schon eher in diesem zweiten Lockdown. Und da tut es dann auch weh.
Das ist die sogenannte Latenzmüdigkeit, gell? Aber ja, das ist halt die Sache, dieser Kampf mit dem Online-Medium. Ja, man kann halt die anderen nicht hören. Also das finde ich, als Chorleiter wird man halt auch einfach zum Durchlauferhitzer oder musikalischem Bespaßer. Man kann das ganz intelligent gestalten und auch mit Überaufnahmen kombinieren, aber es ist einfach nicht das Gleiche.
Ja, und man muss auch einfach sagen, wir hatten das irgendwann schon mal in einem anderen Podcast angeschnitten, dass Chorleiter bzw. dann Vorstände auch einfach eine Vielzahl an Arbeitsaufwand jetzt aufbringen müssen.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass da auch einfach Batterien leer gelaufen sind bei vielen Leuten, die lange Zeit schon auf Notstrom liefen. Und dass auch ein Idealismus irgendwann sich ein bisschen aufbraucht bei vielen Leuten. Es ist natürlich jetzt noch nicht abzusehen, wo das Ganze weitergeht und wann das Ganze sich wieder öffnet. Ich würde aber gerne auf ein kleines Thema zu sprechen kommen, was ich in dem ganzen Zusammenhang jetzt schon diskutiert habe und auch kennengelernt habe. Und zwar ist das die Mitgestaltung von Gottesdiensten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen brisant, beziehungsweise das ist so eine Lücke in diesem ganzen Konzept. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil ich weiß, dass das einige Vereine schon tun und auch jetzt gerade an Weihnachten, um Weihnachten gemacht haben, dass eine kleine Gruppe sich als Schola zusammenfindet, die dann unter extremen Abständen trotzdem einen Gottesdienst mitgestalten kann. Wir wissen ja alle, religiöse Ausübung von Gottesdiensten ist gestattet und das bietet auch die Möglichkeit, eben in diesem Rahmen dann eventuell doch musikalisch zu diesem Gottesdienst beizutragen.
Oh, du alter Chorknabe, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, kann man natürlich machen und es ist wertvoll und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es nicht sehr genossen, an einem vergangenen Sonntag eine Adventsvesper im Quartett gestaltet zu haben. Aber so wie du das jetzt hier eingeleitet und eröffnet hast, David, also keine Ahnung, mir zieht es sich zusammen. Es ist nämlich letztlich einfach nur ein Schlupfloch genutzt und zwar das Schlupfloch der Religionsfreiheit, obwohl selbst in Gottesdiensten gerade das Singen verboten ist, beziehungsweise der Gemeindegesang verboten ist. Da passiert auf der anderen Seite was ganz Schönes zum Beispiel, dass nämlich Künstlern geholfen wird, solistischen Künstlern, ob instrumental oder vokal, dass sie engagiert werden und spielen können. Ich glaube, das ist für die hauptberuflichen Musiker ist es eine ganz wertvolle Lücke. Aber wenn jetzt jeder Chor alle 2 Wochen mit am besten 8 Mann statt 4 Mann einen Gottesdienst gestaltet, dann finde ich, ist es irgendwie an unserer sozialen Verantwortung ein bisschen vorbeigedacht für das Eigenwohl. Also mal, klar, einen Gottesdienst mal gestalten.
Ich bin da nicht ganz einer Meinung. Also ich verstehe das total. Also ich denke, du hast auch da sozusagen argumentativ so ein bisschen die Hoheit.
Danke.
Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, finde ich, ist es auch die Sache, dass da sind wir so ein bisschen bei dem, ja, bei dem ganzen, bei der Krux mit der Argumentation, die gerade politisch in die Welt getragen wird. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, wir möchten hier nicht dazu aufrufen, sich irgendwie gegen die Sicherheitskonzepte zu stellen, weiß Gott nicht. Aber trotzdem muss man sagen, dass man auch wissenschaftlich uns direkt vor dem Lockdown noch versichert hat und präsentiert hat, dass diese ganzen Ansteckungen, die passieren, im privaten Raum passieren.
Aber was ist, denn privater Raum? Also, dass ein Theater kein privater Raum ist, dass eine Chorprobe kein privater Raum ist. Was ist denn zum Beispiel mit Schulen? Ich habe heute oder gestern einen ganz spannenden Artikel gelesen, der tatsächlich sehr hart mit der Kultusministerkonferenz und unserer Schulpolitik ins Gericht gegangen ist. Den armen Lehrern werden Lüftungskonzepte an die Hand gestellt, wie sie Fenster aufmachen sollen, aber alle Schüler sitzen da Schulter an Schulter, haben Unterricht und gehen selbst auf die Straße und demonstrieren, nur weil sich die Kultusminister tatsächlich über den Sommer keine Alternativen überlegt haben, wie wir nachrüsten können. Schule ist auch kein privater Raum, aber da passiert mit Sicherheit auch einiges. Ja? Es sind schon genug Schulen und Klassen in den Lockdown
Ja, aber das
gegangen.
ist so ein bisschen der Punkt, wo wir jetzt eben im Trüben fischen wieder. Und währenddessen wir, finde ich, bei diesem ganzen Thema über das Musizieren, da sind wir eigentlich argumentativ ja wesentlich besser aufgestellt. Ja? Da ist es ja genauso, dass wir eben über den ganzen Sommer uns eben vorbereitet haben, im Gegensatz zu den von dir angesprochenen Schulen, wo es dann eben dann doch so ist, dass wir sagen, wenn wir diese ganzen Maßnahmen ergreifen, dann können wir die Ansteckungsgefahr wesentlich weiter senken, als sie eben zum Beispiel im privaten, von mir aus auch im schulischen Rahmen gegeben ist. Und da bin ich auch durchaus geneigt zu sagen, es ist eine Sache, wo ich auch sage, es ist gesellschaftlich interessant, ja, kulturellen Wert auch darauf zu legen, dass wieder musiziert wird und wenn es dann eben nur unter diesen Umständen im Gottesdienst ist. Ich meine, wir sind zum wahrscheinlich Großteil christlich geprägt mit unseren Vereinen. Jetzt ist natürlich aber dann natürlich ganz schnell die Frage wieder, warum dann nur in Gottesdiensten? Und da gebe ich zu, bricht die Argumentation dann sofort auf.
Es ist halt, die Religionsfreiheit wird ausgenutzt. Jeder hat eine riesengroße Singsehnsucht, egal ob Laie oder Profi. Und jeder will singen und jeder ist auch froh, wenn er ein paar Töne wieder mit anderen gemeinsam produzieren kann. Das vermissen wir alle. Aber dann tatsächlich genau dieses Schlupfloch bewusst auszunutzen, das ist halt, na, weiß ich nicht.
Also ich denke, ich würde das Ganze auch jetzt, bevor wir uns noch mehr da im Kreis drehen, abrunden und sagen, da würde uns auch einfach eure Meinung interessieren. Also bei uns ist ganz wichtig, da eine sachliche Diskussion zu führen und nicht eben jetzt eben dazu aufzurufen, irgendwie lauthals drauf loszubrüllen. Das wollen wir ja im Chorgesang allgemein vermeiden. Ja, aber ich komme wieder dahin zurück, dass wir auf jeden Fall diese Phase zwischen den Jahren nutzen wollen, um Energie zu tanken, für was für Konzepte auch immer.
Ganz, ganz wichtig. Also da hatten wir es ja eben noch kurz von, nochmal kurz zusammengefasst. Mein Arbeitsalltag hat sich tatsächlich von Unterrichten und Chorproben und das waren übersichtliche Stundenzeiten. Also im Vergleich zu jetzt ist es einfach nichts. Ich habe manchmal Hochphasen gehabt, wenn ich verschiedene Projekte angeschoben habe, einfach zur Existenzsicherung, sind wir doch so ehrlich. Da habe ich ohne Wochenende tagelange 12-Stunden-Tage gehabt. Hätte ich diesen Stundenlohn eingefahren oder wäre ich da in der Festanstellung vergütet worden mit Überstunden, dann würde es mir jetzt richtig gut gehen. Also es hat sich alles verlagert. Bei uns Musikern, die wir im Homeoffice arbeiten wollen, vielleicht noch mehr. Ich glaube, alle sind ja ein Teil davon richtig abgenervt, dass wir jetzt vor dem Bildschirm sitzen, vor so einem zweidimensionalen Kasten. Da soll jetzt nicht nur Arbeit, da soll jetzt auch soziale Interaktion drin passieren. Es wird Zeit,
Ja,
dass
der Chorleiterberuf ist halt momentan zum Bürojob geworden und
ohne
das
Scheiß.
sind wir A nicht gewohnt und auch eigentlich nicht dafür qualifiziert. Das ist halt so eine Sache, die ist nicht zu unterschätzen. Und ja, vielleicht an der Stelle auch einfach mal in die Chöre rein. Ich hoffe, ihr seid euch auch bewusst, wenn euer Chorleiter da vielleicht das ein oder andere Mal gestrauchelt ist in diesem Jahr und vielleicht nicht die gleichen Voraussetzungen liefern konnte wie der im Nachbardorf oder vielleicht hier im Chorcast genannte Sachen. Das ist auch einfach nicht leicht. Also man muss auch einfach sagen, sich dann plötzlich irgendwie komplett neu zu orientieren und von heute auf morgen ohne Vorwarnung, ja, dann eben zum Medienproduzent zu werden, das ist nicht jedem gegeben.
Ja, und man muss es ist vor allen Dingen eine Riesenumstellung, weil vor einem Mikrofon macht man sich halt nochmal anders nackt als in einem geschützten Raum in einer Chorprobe. Dazu hat unser Interviewgast, den wir gleich bei uns haben, auch ein paar ganz spannende und gehaltvolle Sachen zu sagen. Bei uns zu Gast ist Kai-Uwe Jirka. Kai-Uwe Jirka ist Professor für Chorleitung an der Universität der Künste und er ist seit 2002 Direktor des Staats- und Domchores Berlin. Außerdem seit 2006 der künstlerische Leiter der Singakademie zu Berlin.
Wir haben Kai-Uwe Jirka ebenso wie Doris Vetter auf diesen Berliner Konferenzen kennengelernt. Und das ist jetzt im Prinzip einfach dieser versprochene Blick über den Tellerrand. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war eine Sache, die wir nach der allerersten Folge als einen Zuschauerwunsch bekommen haben, wo wir ein bisschen Kontakt in die Außenwelt aufgenommen haben. Wir haben jetzt einen Digitalprofi mit Carsten Rentsch zu Gast gehabt. Wir haben eine Dirigentin und Powerfrau Doris Vetter zu Gast gehabt. Und wir haben jetzt den Professor und Chorleiter am Dom in Berlin zu Gast, der uns ein bisschen über die Pandemie berichtet, aber eben auch über die Erfahrung als lehrende Person und die kulturelle Verantwortung gegenüber kulturell Abgeschlagenen.
Und er berichtet uns, nimmt uns an die Hand, wie er mit seinen Knaben den Lockdown erlebt hat, wie er beziehungsweise den Lockdown vor- und nachbereitet hat, wie es wieder zum Musizieren kam. Er gibt ganz tiefe und auch philosophische Einblicke in den Umgang mit digitalen Medien, in die Fortbildung beziehungsweise in den Unterricht und die Auseinandersetzung mit seinen Studenten.
Außerdem stellte uns Herr Jirka freundlicherweise die Aufnahmen für die Adventssonntage zur Verfügung, die er gemeinsam mit dem Staats- und Domchor Berlin für ihre Gemeinde erstellte.
Kai-Uwe Jirka.
Der Beginn der Pandemie war für uns an der Universität der Künste wie für die ganze Gesellschaft ein Schock. Etwas Unbekanntes, keiner wusste genau, was passiert und die Reaktion des Schnellschließens hat uns natürlich sehr überrascht. Der Staats- und Domchor hat dieses Jahr ein Jubiläumsjahr, 555 Jahre, viele Sachen waren vorbereitet und wie überall in der Kulturlandschaft pulverisierten sich eigentlich alle Pläne über Nacht mit offenem Ende. Wir haben dann sehr schnell noch einen Abendgottesdienst für den Tutti-Chor im Berliner Dom mit dem Domprediger organisiert, weil irgendwie die Ahnung war, dass es für lange Zeit sein würde, dass der Chor zusammensingen kann. Und wenn man heute die Bilder sieht, wie der Chor relativ dicht gedrängt dort steht, dann war die Ahnung nicht ganz falsch, dass es so nicht wieder sein wird. Jedenfalls nicht so schnell. Wir haben uns dann vor allen Dingen Sorgen um unsere Nachwuchssänger gemacht und haben dann wirklich am letzten Tag, an dem die Hochschule noch offen war, mit vier befreundeten Musikern unser ganzes Nachwuchsrepertoire mit Kinderliedern, Mitmachliedern, Schlagern aufgenommen. Und wegen der Zeit hatten wir nur zwei Versuche für jedes Lied. Und es ist eine ganz tolle Reihe entstanden von Mitsingliedern, die wir dann an unsere Chorgruppen verschicken konnten. Wir haben dann in der Zeit des Lockdowns sehr viele Domgottesdienste gesungen. Der Staats- und Domchor ist ja an der Universität beheimatet, aber wir haben natürlich eine historische Nähe und auch eine gelebte Nähe zum Berliner Dom, sind aber kein Chor der Kirche in diesem Sinne. Und dort war sehr schnell klar, die Gottesdienste finden weiter statt, auch ohne Gemeinde. Und wir haben wirklich an fast jedem Sonntag und Feiertagen mit Kleinstbesetzung 2 bis maximal 6 Sängern mit Abstand alle Gottesdienste gestaltet, was für uns in dieser Dichte auch neu war, Literatur raussuchen, immerhin vor dem Gottesdienst zusammen proben. Aber es war eine sehr intensive Zeit für die Sänger, die daran beteiligt waren. Wir haben dann im Mai die erste kleine Öffnung an der Hochschule wieder gehabt, wo unsere Betriebsärztin hier Konzepte entwickelt hat, wo wir in Vierergruppen proben konnten. Das kann sich jeder Chorleiter, jede Chorleiterin vorstellen, wenn der Chor aus 80 Personen plötzlich in Vierergruppen geteilt wird, verzwanzigfacht sich die Probenzeit. Es wurden natürlich dann weniger Proben, aber es ging ja erstmal darum, sich überhaupt wiederzusehen, zu erfahren, wie ist es euch ergangen. Eine sehr beglückende, auch anstrengende Zeit. In der Zeit war ja noch keine Schule, keine regelmäßige Schule. So hatten wir als Nicht-Internatschor dann auch mal die Möglichkeit, vormittags mit den Jungs zu proben, was seine Vorteile hat. Im Sommer hat sich die Lage dann auf der einen Seite etwas entspannt, weil im benachbarten Brandenburg waren die Bedingungen nicht ganz so hart wie in Berlin und wir hatten die Möglichkeit, mit zwei Gruppen eine kleine Chorfreizeit zu machen, was ein ganz großes Abenteuer und sehr beglückend für alle war, weil man dann zum ersten Mal den Chorklang wieder spüren konnte und alle doch gemerkt haben, das ist nicht nur irgendwie Hobby und Singen macht Spaß, sondern gemeinsam in Klänge hineinzugehen, jetzt auch mit Abstand, ist doch so etwas Besonderes, Kostbares, dass wirklich viele sehr emotional bewegt waren. Die Jungs nehmen es natürlich sportlich, trotzdem hat man auch da gemerkt, wie wichtig ihnen dieses Miteinander im Chor und im Chorklang ist. In Berlin war dann der große Schock im Juni, als dann der Senat das komplette Singverbot, ich sag mal, rausgehauen hat. Nach strenger Auslegung durften dann nicht mal zwei Personen zu Hause ein Geburtstagsständchen singen. War allerdings auch taktisch gut positioniert, direkt vor den Sommerferien. Das heißt, gab keine großen Proteste, man konnte mal 6 Wochen nachdenken. Hat man auch gemacht, haben ja dann Studien und Forschung stattgefunden. Und dann begann nach den Sommerferien eigentlich für uns die große Open-Air-Saison. Und wir hatten, was das angeht, einen guten Sommer. Es gab eigentlich nur 2 Regentage. Und haben im Hof der Universität Zelt aufgebaut, Campingstühle gekauft, E-Piano ausgepackt. Die Literatur ein bisschen verändert. Da draußen ging es natürlich nicht um geistliche Messen, sondern weltliches Repertoire, Volksliedrepertoire, Sachen mit Bewegung. Und die Kinder, die ja dann parallel in die Schule gingen, hatten dann wirklich einen tollen Nachmittag mit Gras unter den Füßen, Laufen durch den Garten und gemeinsames Singen. Daneben haben wir die Tätigkeit im Dom weiter fortgesetzt in kleinen Gruppen, so dass es also immer ein gewisses Level gab, auf dem die Arbeit stattgefunden hat. Eine meiner Erfahrungen ist, für Jungs sind Zoom-Proben nur ganz bedingt geeignet. Wir haben aus den Familien die Rückmeldung bekommen, was für einen Stress das Homeschooling bedeutete. Und ich bin ein Digitalisierungsskeptiker, das sage ich ganz ehrlich. Und bei Chorproben finde ich es noch schwieriger, weil Chorsingen emotional ist. Chorsingen ist dreidimensional. Auch die Chorleiterin, der Chorleiter sind dreidimensionale Wesen und das in 1,27 Zoll Bildschirm zu packen. Wie viel geht da verloren? Ich kann das total verstehen, dass man versucht, den Kontakt zu halten und dass man sich sieht. Das ist alles wichtig, aber man darf sich, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir wesentliche Momente der Chorarbeit, vielleicht sogar eigentlich den Kern der Chorarbeit, da nicht realisieren können. Trotzdem wollten wir unsere Familien erreichen. Und wir haben ein Format entwickelt, wir haben es die digitale Flaschenpost genannt. Es waren eigentlich Sendungen, es sind in der Zeit dann wirklich 60 Sendungen entstanden, so immer eine halbe Stunde, wo wir Orte Berlins aufgesucht haben, wo der Chor gesungen hat, wo die Kinder etwas mit verbinden, wo bedeutende Konzerte stattgefunden haben. Ich bin auf das Dach des Domes geklettert, habe dann den Familien mal Orte gezeigt, die man vielleicht nicht immer so kennt. Wir haben in unserer Chorgeschichte gewühlt, in den Archiven gewühlt, mal alte Aufnahmen ausgepackt, versucht zwischendurch ein bisschen Witze, Sketche mit einzubauen, damit es nicht so trocken ist. Wir haben Komponisten gebeten, Anti-Corona-Kanons zu komponieren. Da sind tolle Sachen entstanden, die wir dann auch eingespielt haben. Und haben gemerkt, dass die Familien sehr dankbar waren für diese Sendung. Die schönste Rückmeldung war, die Flaschenpost ist das einzige Programm, wo sich die ganze Familie ohne Streit darauf einigen kann. Das heißt, wir sind zu Gast gewesen in den Familien. Und ganz großartigerweise haben auch unsere Stimmbildnerinnen und Stimmbildner sich beteiligt und ihre Angebote digital gemacht. Und auch da, Vorsicht, natürlich gibt jeder sehr viel Privates Preis. Man geht in die Wohnzimmer, man kriegt Rückmeldung aus den Familien. Auch als Stimmbildner, nicht jede Bewegung, die man vormacht, weil es beim Singen im geschützten Raum schön ist, will man auf dem Bildschirm sehen. Da sind sehr viele über sehr viele Gräben gesprungen, im Sinne der Sache. Und wir haben gemerkt, dass es funktioniert. Also wir haben den Großteil der Sänger erreicht und die Arbeit war es sozusagen wert.
Die digitale Flaschenpost, was für eine schöne Idee. Alle können von zu Hause teilhaben. Auch wenn man, wie er feststellt, viel Privates preisgibt, es lohnt sich doch. Aufmerksam geworden sind wir aber eigentlich auf Herrn Jirka, weil er von einer Aufführungsreihe für Senioren berichtete. Wir haben ihn gebeten, dies für den Chorcast noch einmal zu tun.
Eine der ganz wichtigen Fragen, die sich Chöre meiner Ansicht nach schon vor der Pandemie, aber jetzt und hinterher stellen müssen, ist: Warum singen wir, was singen wir, für wen singen wir und vielleicht im Moment ein ganz bisschen weiter hinten, wie und in welcher Qualität können wir singen? Und sehr schnell haben uns diese Notrufe aus den Seniorenheimen, die ja abgeriegelt wurden, erreicht und tief bewegt. Viele Kinder haben gesagt, wie sie darunter leiden, dass sie zu ihren Großeltern nicht können. Und gerade wenn man sich mit Musik beschäftigt und man weiß, dass Musik wird singend weitergegeben, ist eine der großen oralen Traditionen, wie wichtig das Singen in den Familien ist, auch wenn es insgesamt natürlich weniger geworden ist, haben wir den vielen Berliner Altenheimen, mit einigen Einrichtungen hatten wir vorher schon Kontakt angeboten, zu sagen, wir würden mit einer kleinen Besetzung kommen, wenn ihr einen Innenhof habt oder einen Balkon, wo es für alle eine sichere Situation ist, wo keine Ansteckungsgefahr droht. Und es haben sich 35 Altenheime sofort zurückgemeldet und eine unserer Mitarbeiterinnen hat dankenswerterweise alles koordiniert und besprochen. Ein Lastenfahrrad haben wir ausgeliehen, ich spiele auch noch Akkordeon, andere Mitarbeiter haben ihre Instrumente mitgebracht und wir haben dann wirklich im Sommer in 35 Heimen Mini-Konzerte gegeben, Choräle, Schlager, Volkslieder, alles gesungen und haben ja einfach mal wieder ganz hautnah erlebt, was es bedeutet, was für Emotionen Musik auslösen kann. Die Senioren haben getanzt in ihren Zimmern, auf dem Balkon getanzt, sie haben teilweise geschunkelt, sie haben mitgesungen. Es war wirklich eine solche emotionale Freude, das mitzuerleben. Besonders gefreut hat uns Pfleger und die Pflegerinnen, die haben sich mit am meisten gefreut, dass sich jemand um ihre Patienten kümmert, um ihre Bewohner, aber auch, dass sie eine Abwechslung haben zu ihrem Alltag. Ein ganz sinnvolles Projekt und ich kann alle nur herzlich einladen, darüber nachzudenken, ob so etwas nicht nach Corona auch viel selbstverständlicher stattfinden kann.
Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach der Zugang zur Kultur für ältere Menschen, vor allem für die, die aufgrund der Pandemie diesbezüglich stark eingeschränkt sind?
Nun ja, es sind ja nun nicht nur die älteren Menschen stark eingeschränkt. Das ist ja im Moment eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In der Tat sind die im Moment, die digital nicht so versiert sind oder eine Scheu davor haben, abgehängt. Weil natürlich viele Kulturangebote im Moment nur digital gestreamt oder gesendet werden. Gleichzeitig darf man sich nichts vormachen. Also auch das digitale Streaming ist natürlich eine Ersatzform, auch wenn da viele tolle Projekte stattfinden. Und das sinnliche Moment der Erfahrung von Kultur, ob es nun Theater, Oper, Konzert ist, das direkt von einer Schallquelle, einer Kehle im Verbund mit einem Herz gesendet wird, in ein Ohr, dass das nicht stattfindet, das ist ein, finde ich, dramatischer Kulturverlust. Und wir werden sehen, wie wir als Gesellschaft da herauskommen. Und ich kämpfe dafür, dass da Formate möglich sind. Und es gibt kleine Möglichkeiten. Also wir haben im Berliner Dom zum Beispiel ja in sehr begrenzter Anzahl Plätze für den Gottesdienst. Aber es hat sich dann sofort die Tradition eingebürgert, dass nach dem Gottesdienst die gesamte Gemeinde auf die Domstufen nach draußen geht und mit dem kleinen Chorensemble, was vorhanden ist, die ganzen Choräle aus dem Gottesdienst normal singt. Im Gottesdienst darf ja nur mit Maske und wenig gesungen werden, also konnten wir dort in der Zeit noch ohne Maske aus lautem Halse singen. Und auch das war sehr bewegend, auf den Domstufen die Sängerknaben und die jungen Männerstimmen zu sehen und gegenüber die Eltern und natürlich die Großelterngeneration. Und ich habe da erlebt und so dicht erlebt, wie wichtig das Singen als Kulturgut für die älteren Menschen ist. Mit einer Begeisterung und Körperlichkeit wurde dort gesungen. Wir stehen sonst im Gottesdienst oft auf der Empore. Das kriegen wir gar nicht mit, ob unten überhaupt gesungen wurde. Das war ein ganz, ganz bewegendes Miteinander. Gleichzeitig haben ja viele Kirchengemeinden beschlossen, dass jetzt die Gottesdienste alle gestreamt werden. Das ist natürlich für ältere Menschen, die Sorge haben oder die auch nicht mehr so mobil sind, eine gute Möglichkeit, am gottesdienstlichen Geschehen teilzunehmen. Aber auch hier ein ganz kleines Fragezeichen. Kommen die alle wieder? Und was passiert mit den Menschen, die in der Kirche sind? Mit den Musikern, mit den Predigern? Alle wissen jetzt, die Kamera ist auf sie gerichtet. Keiner möchte gerne einen Fehler machen. Ja? Und aus der Fehlervermeidung resultiert oft eine Ängstlichkeit und aber auch ein Wunsch nach Perfektion, der natürlich künstlerisch völlig legitim ist. Keiner macht gerne Fehler. Aber ein Raum, in dem keine Kamera ist, ist inzwischen ein privater Raum geworden. Ja? Früher war die Kirche der öffentliche Raum. Jetzt ist eine Kirche, wo keine Kamera ist, ein abgeschirmter, ein geschützter Raum geworden. Und ich finde auch Geheimnisse, die im Gottesdienst oder auch im künstlerischen Rahmen überhaupt stattfinden, die kann man nicht einfach senden. Ja? Die können trotzdem natürlich stattfinden in der Begegnung. Aber das in einem Raum gemeinsam sein, ist es egal, wie groß die Entfernung ist, ist doch etwas so Wichtiges, dass wir doch dringend daran arbeiten müssen, das wieder zu ermöglichen. Ganz am Anfang war die Frage, wie habe ich den Verlauf der Pandemie auch in meiner Position als Lehrender für Chorleitung erlebt? Ja, das finde ich noch eine ganz wichtige Geschichte, weil wir an der Universität der Künste hier als die Musikhochschule Berlins, wir haben noch die Eisler Musikhochschule, an der findet aber keine Kirchenmusik- und Schulmusikausbildung statt. Da geht es mehr um instrumentale und vokale Ausbildung für den Solo-, Kammermusik-, Orchesterbereich und die Opernhäuser. Haben wir hier die Ausbildungen für Schulmusik und Kirchenmusik. Und das sind für uns Lehrende hier natürlich die Multiplikatoren, die nach der Pandemie, auch schon vorher, aber nach der Pandemie die Aufgabe haben, ein ausgetrocknetes, musikalisch, sängerisch ausgetrocknetes Land, Regionen wieder zu bewässern, um es etwas pathetisch zu sagen. Und für viele dieser Studierenden war das zunächst ein Schock. Sie haben sich für einen Beruf entschieden, das betrifft ja viele, viele Kunststudenten, von dem sie nicht wissen, ob sie später in ihm so ohne weiteres arbeiten können. Ja, wir bilden hier Chorleiter aus, Chorleiterinnen, die dann sich darauf einstellen, mit ihrer Kantorei eine Schützmotette zu singen. Und ich sage ihnen, ob es diese Kantorei noch gibt, das kann ich euch nicht versprechen. Lasst uns lieber darauf einstellen, dass ihr wirklich ganz basal mitsingen, singen lernen, mit in euren methodischen Koffer packt. Ganz abgesehen davon, dass natürlich viele der Studierenden in wirtschaftliche Nöte gekommen sind, weil ganze Orgelvertretungen, das ist ja im März, April, alles abgesagt worden, keine Konzerte, wo man dann nochmal ganz neu überlegen muss und ich auch immer motiviere zu sagen, schaut nach rechts und links, schaut, ob ihr vielleicht noch ein zweites Standbein euch studienmäßig drauf schafft, haltet die Augen offen. Es wird jetzt sehr viel Veränderung sein und es wird auch, wenn die Pandemie zu Ende ist, es wird nicht so sein wie vorher. Das Singen hat insgesamt gelitten durch eine teilweise ungeschickte Öffentlichkeitsarbeit und durch das Medienmonster, sage ich immer, was irgendwie Sensation braucht und das jetzt Singen töten kann, ist klingt ja wie ein Horrorfilm. Dort Aufbauarbeit zu machen, ist für die Studierenden ganz wichtig und für uns Lehrende auch. Wir müssen uns auch überlegen, was vermitteln wir? Also was können wir vermitteln, damit die nächste Generation, die das sängerische Land leiten soll, die richtigen methodischen Werkzeuge an der Hand hat. Wir haben nun glücklicherweise in dieser zweiten Phase des Lockdowns die Situation, dass die Politik erkannt hat, dass in Kunsthochschulen eben nicht alles digital vermittelt werden kann. Und diese Hybridformate ermöglichen uns in kleinen Gruppen hier sängerisch zu arbeiten. Aber wir reden sehr, sehr viel im Unterricht genau über diese gesellschaftliche Situation, weil als Künstler, als Musikvermittler müssen wir die gesamtgesellschaftliche Situation mitreflektieren, damit, wenn wir aus der Hochschule rausgehen ins Leben, wir wissen, worauf wir uns einstellen können. Also eine große suchende Situation und ich nehme uns Lehrende damit hinein. Wir wissen auch nicht, wie es geht, aber wir versuchen uns diesen Situationen zu stellen.
Thank you.
Ja, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen neue Wege suchen. Wir müssen uns damit arrangieren, dass sich in Zeiten von Corona und der Digitalisierung, der weiteren Digitalisierung, der private Raum tatsächlich verschiebt. Wir haben von der digitalen Flaschenpost gehört und dass ein zweidimensionaler Bildschirm nicht wirklich kompatibel sein kann mit der dreidimensionalen Arbeit, die wir so lieben im Chor. Jede Gruppe ist dreidimensional, unsere Bewegung, die Bewegung der Chorleiter ist dreidimensional und unser Atem und der Schall breitet sich dreidimensional aus. Das soll alles hinter einem Bildschirm. Ganz wunderbar hat er uns da an die Hand genommen. Ich finde es einen wunderschönen Beitrag. Vielen, vielen Dank, Herr Jirka.
Ich will noch eine Sache ergänzen, und zwar, wir haben beide Herrn Jirka schon während der Konferenz in Berlin als einen ganz sachlich, aber trotzdem leidenschaftlichen Redner kennengelernt, der während der Konferenz über das hanebüchende Unwissen von verschiedenen Stellen gesprochen hat, wenn es darum geht, Chorproben oder Konzerte zu organisieren.
Ja, aber machen wir uns ja nichts vor, die gibt's ja überall, die Träger des Unwissens. Das kann man den Leuten ja auch fast gar nicht übel nehmen. Aber wenn man dann tatsächlich für eine Sache kämpft und streitet und will vielleicht ein Hygienekonzept anbringen. Wir entwickeln mit einem meiner Chöre oder wir versuchen eine Lüftungsanlage, die für Chöre optimale Entlüftung sorgt, zu konstruieren. Da habe ich manchmal das Gefühl gehabt mit Politikern und Verantwortlichen und auch Medizinern, mit denen ich gesprochen habe. Da war ich nach dem Studium der Faktenlage genau von solch Unwissen gegenüber ausgebremst. Das ist das Schlimme. Nach unten ist es aber genau das Gleiche. Also wenn man dann irgendwas machen will und jemand versteht nicht, dass man jetzt eine Maske tragen muss oder dass jetzt hier nicht der fünfte Mann in den Raum darf, oh, es ist halt einfach furchtbar, ja.
Nee, es geht in beide Richtungen. Also es geht auf der einen Seite, ist es die Person, die dafür verantwortlich ist, dass man in einen Raum darf und dann sagt, das und das darf gerade nicht passieren, weil es ja nicht möglich ist, ein Konzept zu erfüllen oder herzustellen. Gleichzeitig ist es die Verantwortlichkeit und das Benehmen der Person, die in diesen Raum möchte. Ja, da das ist, geht auf jeden Fall swings both ways, wie der Franzose sagt.
Ja, das stimmt. Was ich noch erwähnen würde, was ich ganz spannend finde, wie schön er es in Worte gepackt hat gegenüber seinen Studenten, dass die Zukunft für die Musiker oder für die Musikpädagogen keine leichte sein wird und dass man auf jeden Fall dazu berufen sein sollte oder sich berufen fühlen muss, um diesen, ja, Kampf ist es ja fast, gegen diesen Rücklauf, gegen dieses Chorsterben, Musiksterben, dieses Veröden durch Corona anzukämpfen und dass wir das vertrocknete Land wieder bestellen müssen. Dieses Bild finde ich tatsächlich so plastisch und so greifbar. Das ist auch letztlich das, was uns hier antreibt, David. Wir wollen ein bisschen die Felder bestellen und noch einen Tropfen Wasser dahin bringen, wo auch vielleicht kein Keim mehr sprossen mag.
Ich glaube, es ist ganz wichtig und zentral, dass man eben auch diese Aufbauarbeit jetzt auch leisten muss und dass man sie eben auch da in dem universitären Bereich ansiedelt. Ich glaube, wir haben alle schon die Situation gehabt, dass man drüber Witze gemacht hat, dass manche Professoren ganz fantastische Dirigenten sind, aber dass die in einem Laienchor heutzutage komplett untergehen würden. Jetzt ist natürlich der Laienchor nicht unbedingt die universelle Antwort auf die singende Bevölkerung und die Bildung von Menschen für Singen und für Musik. Aber trotzdem ist es eben ein ganz wesentlicher Bestandteil, wie man jetzt auch eben gerade in der Pandemie sieht. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass man eben auch den sich damit befassenden Studierenden schon ganz klar vermittelt, dass eben die Aufbauarbeit und dass die Menschen zum Singen führen ein ganz wesentlicher Bestandteil sein muss.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das nächste Jahr angeht. Also diese Müdigkeit, die man ja tatsächlich Land auf Land abspürt, jetzt hier in diesem Seuchenjahr tatsächlich auf der Zielgerade, das wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr drehen. Und wenn wir wieder singen dürfen, David, ich hoffe ja drauf oder ich bin sogar fast sicher, werden wir auf ganz, ganz viel Sensibilität und Dankbarkeit stoßen. Und wenn dann noch der Frühling dazukommt, dann können wir hoffentlich alle als Sänger und als Choristen aufatmen.
Und ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Sachen, auf die wir jetzt alle hoffen dürfen, die wir uns auch vielleicht einfach kurz vor Weihnachten wünschen dürfen, weil das ist das, was wir alle, wo wir alle hinwollen. Es ist
Hier, David, ich glaube, das Fazit, das haben wir jetzt gut gezogen. Wir verabreden uns jetzt nochmal vom zweidimensionalen Bildschirm und trinken noch ein Glühwein oder ein Bier gemeinsam. Liebe Chorcastler da draußen, wir wünschen euch ein frohes, ein regeneratives Weihnachtsfest. Lasst uns noch euer Feedback da. Ihr könnt in der Fundgrube wieder nachlesen, was wir hier besprochen haben unter www.dercorecast.de. Feedback an dercorecast@googlemail.com. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Erholt euch gut. Verbringt ein ruhiges Weihnachtsfest. Genießt die rauen Nächte und den Zauber dieser mystischen Zeit. Und habt vor allen Dingen ein Silvester ohne Knalleffekte.
Ganz zum Schluss des Podcasts und für dieses Jahr wollen wir uns noch einmal auch bedanken, ganz herzlich beim Sängerkreis Limburg für das Hosting dieses Podcasts und natürlich euch allen da draußen für das Teilen, für das Hören, für das Weitersagen. Wir hoffen, ihr habt auch einen schönen Ausklang in diesem Jahr ohne Knalleffekte. Wir hören uns hoffentlich nächstes Jahr.
Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss. Dum, dum, dum,
Chorcast. Der Chorcast.